HR2 Kultur zum Nachhören. Die Frühkritik.
HR2 Kultur, 7.31 Uhr, die Frühkritik. Richard Wagners Fliegender Holländer, das ist ein Seemann, den ein düsterer Fluch getroffen hat. Nur alle 7 Jahre darf er an Land gehen und versuchen, eine Frau zu finden, die ihn durch ihre Treue erlöst. Bis dahin ist er dazu verdammt, durch die Weltmeere zu irren. Das ist die romantische Ausgangslage dieser Oper, die am Samstag Premiere hatte am Stadttheater in Gießen. Und für uns war Andreas Bomber dabei. Herr Bomber, wie erzählt der Regisseur, wie erzählt Helmut Polixer diese Geschichte?
Ja, Sie haben die Ausgangslage beschrieben. Dennoch ist das Ende so spannend wie eine Wahl, um beim Thema des heutigen Tages zu bleiben, weil man nie weiß, wie es ausgeht. Normalerweise stürzt sich Senta ins Meer und der Holländer muss wieder von dannen, weil diese Liebe nicht funktioniert. Nun hat man in Gießen die Pariser Urfassung gespielt. Das ist eine Geschichte, die ich jetzt bis etwa heute Nachmittag 12 Uhr darlegen könnte, wie das mit diesen Fassungen ist. Man hat eigentlich keine definitive Endfassung aus der Hand Wagners. Die Urfassung sieht offensichtlich vor, dass beide in den Tod gehen. Das wird so dargestellt, dass die Senta sich ersticht auf der Bühne und der Holländer mit dem Schlussakkord auch. Und er hat bei Helmut Polixer, der das inszeniert hat, schon als er auftritt zu Beginn der Oper einen Versuch unternommen, sich das Leben zu nehmen. Er hat sich erstochen, bleibt am Leben, er nimmt eine Pistole, geht auch nicht.
Also er ist ein Gespenst eigentlich.
Ja, er ist ein Gespenst. Er muss also diese Erlösung suchen und findet sie am Schluss durch den gemeinsamen Tod. Nun wird man fragen können, das ist doch ein Seemann, warum geht er nicht ins Wasser? Das hat nun auch mit der Inszenierung zu tun, die ganz oder fast ganz konsequent auf diese nautischen Elemente verzichtet. Man sieht am Anfang den Männerchor ein Schiff hineinziehen, aber nur daran, dass sie ein Tau hineinziehen. Das Schiff, das steht irgendwo, wenn es denn da steht, auf dem Berliner Platz in Gießen. Also es ist nur imaginiert und die Matrosen haben so mehr grünes Zeug an. Also das ist so die Assoziation ans Meer. Ansonsten ist alles ganz sparsam inszeniert, ganz sparsam ausgestattet mit so grafischen Elementen, ein paar Wandelementen, die da reingeschoben werden, scherenschnittartigen Wellen, die andeuten, hier ist was mit Wasser. Also da wird sehr stark reduziert.
Also das heißt, man ist so ein bisschen auf die eigene Fantasie angewiesen als Zuschauerin, als Zuhörer an diesem Abend. Und das funktioniert oder funktioniert es nicht?
Man muss imaginieren. Das funktioniert in den dramatischen Momenten sehr gut. Manchmal funktioniert es auch nicht, wenn die halt ihre Balladen und Auftrittsarien singen. Da wird schon ein bisschen viel rumgestanden. Es ist eine Bühne, die ein quadratisches oder rechteckiges, schrägstehendes Element hat, auf dem gespielt wird und eben sonst nichts. Also man muss sich sehr viel vorstellen, aber man hat eben dadurch auch Gelegenheit, der Musik zuzuhören. Ich sagte schon, Pariser Urfassung 1841, die ist zu Wagners Zeiten nie gespielt worden. Natürlich die Frage, warum macht man es dann heute in dem Zusammenhang der historisch informierten Aufführungspraxis? Wie gesagt, ein weites Feld. Bedeutsam ist, dass man auch versucht, die Instrumente zu reaktivieren, vor allem die Blechblasinstrumente. Wagner hat in dieser Fassung tatsächlich Natur- und Ventilhörner zusammen vorgesehen. Also man merkt diese Übergangszeit, diese Instrumente klingen anders, sie können andere Töne auch produzieren. Das ist sehr interessant. Auch die anderen Blechblasinstrumente sind historisch, das heißt, sie sind schmaler, sie sind vom Klang her nicht so laut. Es gibt eine Ophikleide anstelle der Tuba. Das ist, wenn man es hört, ein guter Effekt. Man hört es leider nicht allzu oft. Das ist so eine Art lauteres Fagott, wenn man so will. Also nicht diesen tiefdröhnenden Ton, den die Tuba hat. Das führt dazu, dass es sehr transparent zunächst mal musiziert wird. Das hat fast das Format eines Kammerspiels, was sehr schön ist in dem kleinen Haus in Gießen. Später, am Schluss, wenn es dann ein bisschen dramatischer wird, finde ich, wird es dann zu wenig differenziert. Also da wird es dann doch zu laut. Da müsste öfters mal ein Piano her, um diese Konstellation, es geht ja nur um wenige Menschen, wenn man mal von diesen Matrosenszenen absieht, geht nur um wenige Menschen, auf die sich das konzentriert. Also da wäre ein bisschen mehr Bremse gut gewesen.
Liegt das jetzt an der musikalischen Leitung, also an Florian Ziemen, oder liegt es an der Grundentscheidung dafür, eben mit diese historische Version aufzuführen?
Ich denke, da müsste der Dirigent ein bisschen mehr aufpassen und ein bisschen mehr runterfahren. Der darf sich dann nicht so mitreißen lassen. Das Stück ist natürlich dramatisch und da geht's dann zur Sache. Man hat zwei Sänger, Adrian Ganz als Holländer und Sonja Mühleck als Senta, die auch, finde ich, dann übers Ziel hinausschießen. Sehr stabile, sehr kräftige Stimmen, aber Lautstärke ist nicht gleich Dramatik. Wesentlich besser gefallen haben mir Karlin Valentin Kosma. Das ist der Darland, der heißt die noch Donald in der Urfassung und Georg, ein Jäger, der heißt bekanntermaßen, wer die Oper kennt, das ist Erik. Hier heißt er Georg, betont auf dem Org, Georg, Erik Laporte. Das sind Leute, die das schon differenzierter hinbekommen und die, finde ich, sehr gut diese ganze Situation treffen und doch vom Sängerpersonal her eine wesentlich, finde ich, charakterisiertere, charaktervolle Personendarstellung.
Sowohl was die Stimmführung angeht, als auch die Darstellung selbst auf
so
der Bühne.
So ist es, genau.
Andreas Bomber, vielen Dank für diesen Bericht über die Premiere des Fliegenden Holländers am Stadttheater Gießen. Die nächsten Vorstellungen sind am 29. September und am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit.